Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Literatur. Mein Name ist Stefan Petermann und ich freue mich sehr, heute die wunderbare Maria Antonia Smalley begrüßen zu dürfen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Wir werden gleich über deine Arbeiten sprechen, wir werden Musik von dir hören, vor allen Dingen deine Hörspiele und darüber sprechen, wie du arbeitest, wie du denkst, wie du auf die Welt schaust. Und bevor wir das tun, möchte ich dich gern kurz vorstellen. Du bist in Cottbus geboren, hast in Köln an der Kunsthochschule für Medien studiert, audiovisuelle Medien. Bist dann nach Weimar gegangen an die Bauhaus-Universität und hast dich dort dann besonders für den Lehrstuhl für experimentelles Radio interessiert.
Genau.
Und hast da schon oder auch schon vorher und auf jeden Fall danach viele, viele Hörspiele geschrieben, produziert, aufgenommen, veröffentlicht, die in vielen Radiosendern gelaufen sind, auf vielen Hörspielfestivals aufgeführt wurden, die auch Preise gewonnen haben. Du machst das auch noch heute, du machst Features für Radiosendungen, dokumentarische Sachen, arbeitest viel in der Radiolandschaft, in der Radiokunstlandschaft, im experimentellen Radio. Das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, deiner Kunst. Und der andere ganz wichtige Teil ist die Musik. Du bist Musikerin eigentlich schon seit 11 Jahren. Da reden wir dann auch gleich nochmal drüber. Du hast mit Chapeau Clack 4 Alben aufgenommen. Ihr wart auf Tour, habt Chartshit gehabt, Remixe, seid ganz viel rumgekommen. Habt ganz, also Videos, die ich wirklich toll finde. Da müssen wir auch nochmal reden, auch über die, gerade über die ersten Videos, die, also da kann ich dich noch gar nicht und der, ja. Das ist toll. Auch über die Ästhetik in deinen Klangwelten würde ich gerne mit dir sprechen. Und du hast einige Hörspiele heute mitgebracht, in die wir reinhören und die auch ein ganz großes Spektrum an Genres aufweisen. Du arbeitest dokumentarisch, du arbeitest narrativ, auch sehr experimentell. Und da würde ich gerne mit dir über deine Arbeitsweisen dann sprechen. Und bevor wir das tun, bevor wir sozusagen konkret werden, würde ich gerne ein bisschen allgemeiner einsteigen und fragen oder sagen, in deiner Biografie, in deiner Kunst ist ja das Arbeiten mit den Tönen, auch mit dem Klang schon ein ganz zentraler Punkt. Und mich würde interessieren, was den Hörsinn für dich so besonders macht, warum du so gerne in deiner Kunst dafür arbeitest.
Also ich hole jetzt auch noch mal ein bisschen aus. ich habe als Jugendliche angefangen, Filme zu machen, leidenschaftlich. Und ich habe mich immer als Filmregisseurin gesehen und habe deshalb auch in Köln angefangen, an der Kunsthochschule für Medien zu studieren, bis ich dann erkannt habe, dass so, wenn man wirklich Filme machen will, das ist ein ganz schönes Monstrum. Ne? Da kann man nicht einfach mit seinen 2, 3 Freunden so kleine Art-Movies drehen, sondern das artet dann schon in einen riesen, oh Gott, ja, ne, das ist, und dann habe ich gedacht, oh, ich würde aber trotzdem sehr gerne Regie führen, aber eben nicht in dieser Rolle eines Filmregisseurs, der wirklich so einen großen Stamm an Schauspielern, an Kameraleuten, also das ist ja wirklich ein Riesenapparat, den man da fährt. Ich wollte immer gerne im Kleinen Regie führen und kreativ arbeiten. Da war mir noch gar nicht bewusst, dass ich, dass man quasi im Radio das so tut. Das habe ich dann wirklich erst später entdeckt, als ich hier an der Bauhaus-Uni angefangen habe zu studieren. Ich war aber parallel zu der Zeit schon als Musikerin tätig. Das heißt, ich hatte immer schon eine Liebe zum Klang und der Stimme und zu dem Erzählen durch Geräuschen. Und ich glaube, das lag einfach so in der Natur der Sache, dass es mich irgendwann dann zum Hörspiel oder an den Lehrstuhl des experimentellen Radios so treibt, einfach weil das immer das war, was mich interessiert hat. Ne? Der musikalische Hintergrund, aber auch dieser Wunsch, im Kleinen Regie zu führen. Und das liebe ich wirklich an der Arbeit mit Klängen, dass man natürlich arbeitet man auch mit Schauspielern und man hat auch mal einen Techniker dabei und auch einen Redakteur. Und also es gibt natürlich einen Stamm, aber der ist so intim, dass man so ganz nah dran bleibt. Und das liebe ich an dieser Audiosache, dass man wirklich mit dem Kopfhörer allein in seinem Studio sitzt und die ganze Zeit schneidet und ausprobiert und man braucht nichts weiter außer sein Computer, Kopfhörer und seine Ideen. Und das, diese Art zu arbeiten, liebe ich total, so im eigenen kreativen Flow bleiben, ohne dass dass man so irritiert wird oder irgendwie auf eine bestimmte, ja, dass man so viel mit dem Außen kommunizieren muss. Vielleicht ist es das, genau. Ja. Das finde ich wunderschön.
Aber das heißt sozusagen, ein Punkt war für dich schon gewesen, dass du den Apparat, der notwendig ist, um was zu erschaffen, dass du den reduzieren wolltest, auch sozusagen etwas kontrollierbarer oder dich vielleicht auch weniger abzulenken auf die Organisation des Apparates, sondern mehr auf das, was du eigentlich machen möchtest, sozusagen auf das Schaffen von etwas Neuem.
Genau, genau. Weil ich glaube, beim Film, also zum einen hängen da immer enorme Fördersummen dran und wirklich produziert, also man hat so viele Stadien, durch die man durch muss, die Konkurrenz ist groß, das ist viel zu viel, also der Widerstand, seine kreative Idee wirklich genauso umzusetzen, wie man sich's vorstellt, ist viel, viel größer als wenn man akustisch arbeitet, weil um ein Hörspiel zu produzieren, braucht man nicht unbedingt 300.000 Euro Fördermittel von verschiedenen, also diese ganze das fällt einfach alles weg und man muss sich auch nicht Sorgen machen, ob das stattfinden kann oder nicht, man macht's einfach und das finde ich schön, weil dieser Flow, ne, wenn man eine kreative Idee gebiert, dann will man ja nicht erst 2 Jahre später die umsetzen, da habe ich schon wieder ganz andere Visionen, die ich dann in dem Zeitpunkt, die dann aktuell sind und das finde ich so schön auch am Musikschreiben, dass man im Moment auf das zugreift, was jetzt kreativ realisiert werden möchte und das quasi auch so ein bisschen mehr in dieser Zeitlichkeit stattfinden darf und ich glaube, das wäre beim Film ein bisschen schwieriger. Und der andere Grund war tatsächlich, dass ich mich auch nicht in dieser, also vom Charakter, rein vom Grundtyp her sehe ich mich jetzt nicht als diese Regisseurin, ne, die irgendwie, das ist einfach ein anderes, ganz anderes Arbeiten und ich glaube, das Arbeiten mit Klängen entspricht meiner Natur viel, viel mehr.
Wobei schon sozusagen, wenn ich jetzt auch dann die Videos sehe oder die Tourplakate, die er gemacht hat, die sozusagen zu Chapeau Clark entstanden sind, auch jetzt die Ästhetik, die er mit, auch zum Beispiel auch Auftritte mit Ampersand, habe ich schon das Gefühl, das ist alles genau durchdacht, was ihr da macht. Also nicht nur die Klänge, sondern auch, wie er auftretet, dass du da schon eine Form von Regie hast, übernimmst.
Ja, auf jeden Fall ist das, was wir machen, sehr durchdacht. Und wir machen ja auch trotzdem nicht nur Akustisches, sondern eben auch Performance machen wir auch. Musikvideos sind auch Teil der Arbeit. Und das ist ja das Schöne, dass es quasi trotzdem diese bildliche Regieebene trotzdem abwirft und ich auch mit tollen Musikvideo-Regisseuren zusammenarbeite und Konzepte entwickle. Das gehört ja alles dazu und das ist natürlich toll, dass ich so über drei Ecken dann doch auch wieder so das machen darf, was ich ursprünglich erträumt habe.
Aber wie war das dann, als du dann angefangen hast, Hörspiele zu machen? Also wenn du vom Film gekommen bist, wo man ja immer das Bild ist eigentlich schon das Zentrum. Der Ton spielt auch eine wichtige Rolle, aber man denkt ja zuerst eigentlich meistens das Bild. Und plötzlich bist du in einer Kunstform oder willst eine Geschichte oder eine Idee erzählen, wo das Bild plötzlich wegfällt und du musst das Bild ersetzen? Muss man das Bild ersetzen? Also wie bist du sozusagen mit dieser Reduktion eines Sinnes umgegangen?
Ich fand erstmal, dass sich ein riesen Feld an Möglichkeiten öffnet, weil im Film ist es ja so, dass man das Klang und Bild irgendwie eigentlich meistens einhergehen oder dann die Klangebene eher so eine Untermalung darstellt und genau, das Bild immer im Zentrum ist und bei der Hörkunst oder dem Hörspiel kann man plötzlich aus Klängen Welten bauen, die könnte man visuell gar nicht erschaffen. Vielleicht als abstrakte Malerei oder als Kunstform, aber so diese klassische Filmebene, das wäre unglaublich schwierig. Bestimmte Welten, die man akustisch bauen kann, die können so an der Grenze der Realität oder ne, das geht dann so ins Surreale, das kann man visuell fast nicht machen. Und das finde ich das Tolle, dass man in so eine Welt oder Sphäre eintreten kann, die wirklich dem Hörspiel oder dem Akustischen so eigen ist, dass keine andere Kunstform quasi auf der Weise kreieren kann und man da wirklich sehr, sehr schöne, kreative Welten bauen kann. Das ist eigentlich auch das, was mich am meisten, ja, was mir so viel Spaß macht, kreativ so zu arbeiten, ja.
Und wie war das am Anfang bei dir? Also musstest du erstmal viel, sag ich mal, Handwerk lernen? Also ich meine jetzt nicht die technischen Einstellungen bei der Aufnahme, sondern wie man Sounds einsetzt, um eben diese Welten zu erschaffen, auch wie man, also wie viel man von diesen Sounds einsetzt und wie man die Stimme auch ins Verhältnis von den Klängen setzt. War das ein großer Lernprozess gewesen? Wie lief das ab?
Ich glaube, ich bin sehr intuitiv daran gegangen, wie eigentlich an fast alles. Und natürlich lernt man mit der Zeit, also wenn man jetzt so zurück so Sachen sich anhört, ne, die irgendwie entstanden sind, dann denkt man schon, das ist aber ganz schön überladen oder da, das hätte ich ja auch ein bisschen stilvoller erzählen können. Ne? Also im Nachhinein erkennt man dann schon, dass man in der Zeit was dazugelernt hat. Mhm. Aber ich glaube auch, dass gerade in der Kunst ist man auch so ein bisschen frei von diesen, die Dinge müssen perfekt sein, ne? Vielleicht sind die Dinge 15 Jahre später handwerklich viel besser, aber so diese künstlerische Intention, ich habe früher mit GarageBand übrigens gearbeitet, ne? Das ist so dieses kostenlose Programm, was schon im Apple drin ist, was aber natürlich auch ein bisschen, ist eigentlich super, ich bin großer GarageBand-Fan nach wie vor, aber natürlich eher so semi-professionell. Und tatsächlich habe ich auch mit diesen einfachen Mitteln, ohne dieses professionelle Studium schon in der Tasche zu haben oder das tolle Programm, habe ich Hörspiele bauen können, produzieren können, die auch wirklich Preise gewonnen haben. Und daran, finde ich, erkennt man auch, dass das alles gar nicht unbedingt notwendig ist, schöne Kunst ist das falsche Wort, aber um kreativ zu sein. Und das ist auch was ich gern den Leuten mitgebe, dass es nicht um den perfekten Sound oder das höchste aufgelöste HD-Bild geht oder die teuerste Technik, die man sich anschafft, sondern ich finde, wenn man kreative Vision hat, dann kann man mit dem wenigsten, was man hat, eigentlich damit Dinge auf den Punkt bringen. Und ob das jetzt Punkt.
Vielleicht können wir in ein Stück reinhören und das ist eigentlich etwas untypisch, weil es eben gerade nicht aus der Fiktion kommt, sondern weil du eben in dem Fall auch dokumentarisch gearbeitet hast. Mhm. Vielleicht können wir kurz reinhören in das Stück Großvaters Haus.
Ja, das ist da ganz kurz, würde ich noch erwähnen, das ist eben in Co-Regie entstanden oder mit der Co-Autorin Elena Zieser im Rahmen des Studiums an einem experimentellen Radio. Genau, es ist eine Co-Produktion.
Vielleicht kannst du doch noch gleich sagen, was sozusagen der Hintergrund bei dem Stück war.
Ah ja, genau, das ist auch eine, ich finde, in Großvaters Haus erkennt man auch sehr schön, wie ich auch gerne arbeite, nämlich ich puzzle gerne mit quasi Fetzen aus der Realität. Ne? Das Stück ist so aufgebaut, dass wir, glaube ich, 11 Personen interviewt haben zu dem Haus ihrer Großeltern, wirklich tief in die Erinnerung rein, wirklich wie roch es, wie waren die Möbel, war es dunkel, war es warm, also wirklich in diese tiefen Erinnerungen rein. Und die Interviews von den 11 Personen haben wir so miteinander kollagiert, dass daraus eine komplett neue, fiktive dass da mit einem Großvaters Haus entstanden ist, was quasi eine Art kollektive Erinnerung darstellt, aber fiktiv ist, aber basierend auf realen Erinnerungen von 11 Menschen.
Und da hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt.
Genau.
Küche rein, rechts.
Da ist halt ein Kühlschrank, ein riesiger Kühlschrank und der surrt.
Man hört immer, wenn der Kühlschrank angeht.
Und zwar richtig, der hat so ein richtig, also richtig laut so.
Der hat immer so ein bisschen gestunken.
Fleischreste, Knochen.
Alte Butter und alte Käse oder.
Eine unglaubliche Vielfalt an Joghurts, an Karamell, an Schokolade, an laute verschiedene Obstsorten.
Mit Tiere und Fliegen. Und ja.
Ja, also dort roch es immer sehr stark, ja, nach Tieren.
Weil oben die Hühner auf der Stange saßen.
Dort hat ein Opa mir gezeigt, wie man die Hühner fühlt, ob sie ein Ei legen wollen, mit dem Finger also in die Kloake oder in den After. Und wenn das Ei dann zu fühlen war, dann muss die Henne drin bleiben, um dort zu legen und nicht irgendwo vielleicht in der Weltgeschichte.
Und dieser Ziegenstall ist dann unsere Küche gewesen.
Am Mich würde interessieren, wie ihr vorgegangen seid, weil ich kenne das, auch nochmal auf den Film zurückzukommen, vom dokumentarischen Film. Man findet so eine Geschichte in der Wirklichkeit, findet die interessant und begibt sich dann rein in die Geschichte, versucht das irgendwie zu kontrollieren, nimmt das mit. Und dann ist meine Erfahrung, man zieht sich irgendwann raus und betrachtet das Material. Und erst wenn man das Material anschaut und auch anhört, dann setzt sich der Film oder die Geschichte eigentlich zusammen. Dann versteht man erst, was man eigentlich gesehen hat. Und dann beginnt man den Film zu denken. Mhm. War das bei euch ähnlich gewesen oder ganz anders?
Ja, doch, so ungefähr kann man es beschreiben. Also wir haben wirklich erstmal rein gesammelt, ne, einfach Geschichten gesammelt, ohne zu wissen, was uns erwartet. Und dann haben wir wirklich so ein krasses Archiv angelegt, in der Session, wo wir wirklich sortiert haben, was sind Themen, die sich überschneiden, also zum Beispiel die Küche, ne? Jetzt, wo wir das gehört haben, wer beschreibt oder wo gibt es Beschreibungen von Gerüchen und Farben, und haben wirklich ganz viele Kategorien gebildet. Und wenn es dann darum ging, okay, wir bauen jetzt quasi eine fiktive Oma zusammen, dann haben wir alle beschreibenden Elemente rausgefiltert, wirklich die von Farbe, von den Haaren, von der Brille, und auch wenn das quasi Beschreibungen von ganz anderen Personen waren, in den einzelnen Interviews, vielleicht waren das die Beschreibung von der Nachbarin, aber die haben wir rausgepuzzelt und damit eine neue fiktive Oma zusammengeschustert. Und das war sehr amüsant, weil man wirklich wie so ein Puzzlekasten hat, so ein riesen Archiv, ist leider auch wahnsinnig aufwendig. Das ging wirklich nur im Studium, fand ich, weil und das
wie so. Wie viel Material hattet ihr gehabt?
Naja, 10 Interviews, 11 Interviews, 1,5 bis 2 Stunden.
Pro Interview.
Okay. Ja, und dann wirklich alle Wörter. Also wir haben dann auch wirklich nach Wörtern gegoogelt, alles transkribiert, nach Wörtern gefiltert. Also es war wirklich ein riesen Archiv. Ja. Sonst würde man gar nicht auf diese absurden Ideen kommen oder diese absurden Räume. Und das mache ich zum Beispiel auch gern in der Musik. Jetzt aktuell weniger, aber als ich angefangen habe, habe ich auch viel mit diesen Kasten von Wörtern und Sprache gearbeitet, die man einfach so ein bisschen zufallsprinzipmäßig zusammenwürfelt. Ich glaube, David Bowie hat teilweise auch so Texte geschrieben, dass man wirklich Wörter versucht, in einen Satz unterzubringen, die eigentlich erstmal gar nicht sinnvoll erscheinen, aber weil man ja den Sinn mitbringt oder das, was man erzählen oder ausdrücken will, irgendwie klar ist, kann man diese Wörter trotzdem so zusammenbringen, dass man genau das kommuniziert, aber auf eine sehr originelle und einzigartige kreative Weise, die man so wahrscheinlich selber nie, auf die man einfach so nie gekommen wäre. Das finde ich schön, mich quasi von außen, von dem Außen oder dem Material auch zu inspirieren.
Ja, es gibt ja dieses Phänomen, wenn man, glaube ich, so 30 Gesichter übereinander schiebt, dann hat man so ein Durchschnittsgesicht,
genau,
was quasi auch so eine Ästhetik dann oder so ein Schönheitsideal auf eine gewisse Weise entspricht. Ihr habt dann quasi auch so ein Durchschnittshaus, Durchschnittsoma, vielleicht auch so eine Durchschnittserinnerung dann geschaffen, oder?
Ja, also wir nennen das immer kollektive Erinnerung, aber durchschnittlich würde ich quasi nicht sagen, weil tatsächlich.
Also nicht im Sinne von, das ist
Otto-normal.
Otto-normal, sondern
so ein kollektives.
Was Erinnerung vielleicht ausmacht. Also Erinnerung ist ja auch, sich nachträglich Geschichten zu erzählen, die vielleicht gar nicht so stattgefunden
haben. Genau, man ist ja immer ein bisschen, man malt ja immer aus oder schmückt aus, genau. Ja, so kann.
Wie waren dann die Reaktionen von euren Interviewpartners? Weil ihr habt ja sozusagen ihre Erinnerungen sozusagen benutzt.
Komplett verwurstet.
Genau, ja.
Das war ja von Anfang an klar, dass wir das machen und dass wir das eher so als Material nutzen. Und ich glaube, für viele war das sogar eine Art Schutzfilter, weil teilweise die Erinnerungen sehr intim waren und auch verletzlich. Es ging auch viel um den Tod der Großeltern oder Kindheitserinnerungen, die vielleicht auch ein bisschen nicht nur wunderschön sind. Und das war quasi für viele auch schön, sich zu entdecken oder darauf zu warten, wann komme ich wieder vor. Und trotzdem war man auch so ein bisschen geschützt vor dieser Bloßstellung der eigenen persönlichen Geschichte. Und ich glaube, den Leuten hat das einfach Freude bereitet. Ja. Es ist einfach ein sehr lustiges Stück geworden. Wir sind da sehr, sehr humorvoll rangegangen und haben wirklich tolles Feedback bekommen und auch, ja.
Wie war das für euch, als ihr mit diesen verletzlichen Elementen der Erinnerung gearbeitet habt? Hattet ihr da Hemmungen, die zu nutzen, oder war das für euch auch Material dann am bestimmten Punkt gewesen?
Nee, wir, Hemmungen hatten wir eigentlich nicht. Wir, uns war nur bewusst, dass wir damit sehr behutsam umgehen und dann einfach auch die Sachen so im Schnitt einbauen, dass man quasi nicht genau weiß, worum es wirklich geht oder dass man einfach so ein bisschen auf die auf den Interviewpartner achtet und ihn nicht bloßstellt oder das einfach mit Feingefühl einsetzt. Ja.
Und vielleicht können wir noch ein Beispiel hören, wo er auch die Realität nimmt, um eine zu fiktionalisieren, um sozusagen eine neue Realität zu schaffen. Vielleicht können wir noch einen Ausschnitt hören aus Tati Krada, und zwar das Beispiel mit den Moosen.
Mhm. Moose bestimmen, ja, das ist ein sehr, sehr seltenes Hobby geworden. Ein kompliziertes Hobby für ziemlich seltsame Leute. Ja, und die haben sich auch seltsame Artnamen ausgedacht. Das streifenfarrenähnliche Schiefmundmoos. Das kriechende Schuppenzweigmoos, das breitgedrückte Kratzeisenmoos, das tamariskenblättrige Sackmoos und das ausgerandete Geldbeutelmoos, das zungenförmige Jungermannsmoos, das zweizipfelige Kopfsprossmoos. Und das aufgeblasene Nacktkelchmoos. Ja, die heißen wirklich so, also keine Witze. Das sind die Namen von den Moosen. Also die finden Sie in jedem deutschsprachigen Moosbestimmungsbuch.
Wir haben gerade einen Ausschnitt aus Tati Krada gehört mit den Moosen. Was für ein Hörspiel ist das gewesen?
Tati Krada ist eigentlich kein Hörspiel, sondern ein Radio-Feature, wobei es so ein bisschen auch mit der Fiktion spielt. Ne? Also die Grundessenz sind schon die Interviews mit Professoren, ne, dem Bärtierchen. Tati Krada ist das Bärtierchen, um das mal kurz zu erklären. Das ist quasi ein Mikroorganismus, der vor allem auch gerne in Moosen zu finden ist und ganz tolle, von dem wir sehr viel lernen können. Ich glaube, viele haben davon auch schon gehört. Der hält fast alles stand und wir versuchen, dieses Unsterblichkeits-DNA-Enzym oder was es auch immer ist, zu knacken. Also die Menschheit versucht das wirklich für Kryonik einzusetzen, für Anti-Aging, für DNA-Reparaturmechanismen. Das ist wirklich ein spannendes Feld. Und ich fand aber auch, diese humorvolle Ebene, ne, dieses kleine Tier, was wirklich total verrückt aussieht, und auch diese lustigen Nebeninformationen, dass es zum Beispiel diese Moose überhaupt gibt, und solche Passagen habe ich quasi dann auch künstlerisch klangvoll umgesetzt, um einfach da diese Kreativität, einfach um das aufzulockern, ne, diesen ganzen Informationsschwall und das Wissenschaftliche auch mit so ein bisschen künstlerisch-musikalischen Elementen für den Hörer, ja, zugänglich zu machen.
Und das heißt, du hast von den Bärchentierchen erfahren und fandest das interessant und dann sozusagen haben sich die Gedanken in Bewegung gesetzt und du hast überlegt, was kann man damit machen als Feature.
Genau, ich wollte auf jeden Fall ein Radio-Feature machen. Ich war inspiriert von Peter Leonard Brown. Das ist so ein Radio-Feature-Regisseur aus den 70ern, den ich wirklich großartig finde. Und ich dachte, der hat so ein berühmtes Stück gemacht. Hühner kann ich wirklich jedem empfehlen, mal zu hören. Ist leider, glaube ich, schwer zu finden. Aber ich wollte inspiriert durch seine Handschrift auch ein Stück über ein Tier entwickeln, was auch akustisch interessant ist. Also diese Mikroorganismen, wie klingen die denn überhaupt? Ne? Das ist irgendwie, wie kann man das denn akustisch aufarbeiten? An der Ludwig-Maximilians-Universität in München haben wir am Physikalischen Institut tatsächlich auch die Klänge von Bärtierchen mithilfe von Nanopartikeln aufgezeichnet und auch das kommt in dem Stück vor, aber auch wirklich humorvoll aufgegriffen.
Moment, das musst du, glaube ich, genauer erklären. Ihr habt mit Nanopartikeln Geräusche von, oder die Stimmen der Bärtierchen aufgezeichnet.
Genau, also im Prinzip sind die Mikroorganismen in der Flüssigkeit, also ne, das Bärtierchen schwimmt im Wasser, ist so einen halben Millimeter groß oder nicht mal, mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht zu erkennen. Und diese Nanopartikel, das sind Goldpartikel, die sind wie kleine Mikrofone. Und die werden quasi in die Flüssigkeit gegeben und das kann man mit einem Laser, das ist quasi eine Art optische Pinzette, kann man das Nanopartikel guiden oder führen und an das Bärtierchen ran. Und dann zeichnet es quasi Wellen auf, Frequenzen, die dann wieder in akustische Informationen umgesetzt werden. So funktionieren auch Radiowellen, die oder genau, also es ist ein bisschen komplex, aber die waren wirklich offen für dieses relativ verrückte Experiment. Mhm. Und das wird quasi auch in dem Stück Tardigrada nochmal aufgedröselt und ja, humorvoll umgesetzt.
Aber du hast dann überlegt, wie kann man die Sounds dafür finden? Wie können diese Tiere klingen? Mhm. Und dann hast du recherchiert, dass es halt diese Nanopartikel gibt und hast dann überlegt, wo könnte ich das aufnehmen und hast dich dann mit den Spezialisten auseinandergesetzt.
Genau, also ein Teil der akustischen Umsetzung ist wirklich wissenschaftlich so arbeiten die Leute mit diesen Nanopartikeln oder Klängen von Mikroorganismen. Und der andere Teil ist sehr fiktiv. Also ich habe auch mit Wassersounds, so Unterwasseraufnahmen gearbeitet und die teilweise auch wirklich deformiert. Zum Beispiel, wenn man den Speed runterbricht, kann man das total entschleunigen akustisch und dann hört sich das Wasser so total tief wabernd an und habe quasi auch mich selber als Künstlerin gefragt, wie würde ich das Bärtierchen denn akustisch darstellen und habe dann wirklich auch kreativ mit Klängen gearbeitet und die deformiert und kollagiert und wir hören da mal kurz rein.
Lass uns vielleicht eine Brücke von der Wirklichkeit zur Fiktion schlagen, weil bei diesen Geschichten beruht ein Teil oder der Kern der Geschichte, die du erzählst, beruht auf dem, was es gibt. Und dann hast du auch Geschichten bearbeitet, zum Beispiel von Michael Ende hast du eine Kurzgeschichte zu einem, würdest du Hörspiel sagen? Oder Hörspiel, ja. Und ich würde gerne über letzte Momentaufnahme sprechen. Das ist nach einer Geschichte von
Arno Schwarz.
Ja. Genau, wie kam es dazu, dass du dir diese Geschichte genommen hast?
Das ist das Hörspiel ist auch im Rahmen des experimentellen Radios entstanden an der Bauhaus-Uni. Und wir hatten ein Semester, da haben wir mit dem Literarischen Institut in Leipzig.
Literaturinstitut.
Genau, Literaturinstitut. Mit den Studenten dort quasi zusammengearbeitet. Und die veröffentlichen, glaube ich, einmal im Jahr so ein Band.
So eine Anthologie, so Jahresanthologie.
Genau. Und die Idee war, dass wir quasi Texte uns aussuchen aus dieser Anthologie und die akustisch umsetzen, was eine super Idee ist. Und haben dann auch mit den Autoren, haben uns sogar mit denen getroffen, genau, und hatten auch einen Austausch. Und
Hat dir das geholfen, also sozusagen zu erfahren, was vielleicht die Autorin dann gedacht hat beim Schreiben der Geschichte? Oder wolltest du lieber das für dich selbst herausfinden?
Ich glaube, wir haben gar nicht über sowas gesprochen. Generell finde ich es gut, ganz im Meinem zu sein. Oder dass man quasi keine Kompromisse macht oder von der Vision abweicht, um die noch von dem anderen irgendwie mit reinzubringen. Ich glaube, es ist schon gut, wenn man eine klare eigene Vision hat. Außer man ist so ein gutes Team und sagt, das passt so gut. Aber ich glaube, man muss da vorsichtig sein, dass man gerade bei der Kunst zu viele Kompromisse können so ein bisschen... Können das so ein bisschen verbiegen. Da muss man, genau, und da das war sowieso nicht der Fall. Also wir haben uns getroffen für andere Themen. Okay. Aber diese Texte durften wir uns aussuchen. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Text, sehr tiefgründig. Und es war auch mal toll, nach einer vorgegebenen, also nicht immer alles sich selber auszudenken als Autor auch, sondern mit vorgegebenen Texten zu arbeiten und wirklich nur in die akustische Realisierung zu gehen. Mhm. Das war ein super Lernprozess und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Ja.
Das heißt, du hast den Text dann nicht kollagiert oder auseinandergenommen, neu zusammengesetzt, sondern hast dich schon an den Text gehalten, wie er geschrieben.
Mhm. Ich denke, wir haben das Einzige, was wir gemacht haben, ist wir haben mit Schauspielern aus Berlin gearbeitet vom Puppenspiel und haben quasi wirklich festgelegt, wer liest welche Passage. Mhm. Ne, dann kann man ja Dinge auch der eine flüstert, der andere schreit oder man überlappt das. Also man kann ja wirklich auch damit spielen und so ein bisschen den reinen Text bisschen verlassen. Mhm. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen noch gekürzt, aber ich glaube, wir waren ziemlich, und vielleicht mussten wir die Kürzung mit den Autoren, genau so war es, glaube ich, dass wir die Kürzung mit den Autoren noch absprechen mussten. Aber ansonsten waren wir sehr, sehr frei im Umsetzen.
Dann hören wir einen kleinen Ausschnitt aus Letzte Momentaufnahme.
Letzter Momentaufnahme. Ein Hörspiel von Maria Antonia Schmidt nach einer Kurzgeschichte von Anjo Schwarz.
Die Stimme des Arztes am Telefon. Es wäre besser, Sie kommen sofort her. Die Bücher eben noch rein in den Rucksack, jetzt wieder raus. Noch ein Schluck Kaffee. Der Himmel grau, Wind zerrt an den spärlichen Blättern. Im Innenhof hängt eine Frau Wäsche auf. Ein Junge fährt auf einem Dreirad im Kreis. Ein alter Mann kommt hinzu mit einem Müllbeutel, stopft ihn in den Container. Anne geht langsam durchs Treppenhaus.
Rostflecke auf dem Lenkrad.
Schließt ihr Fahrrad auf.
Das Klimpern des Schlüsselbundes.
Die Haustür fällt hinter ihr ins Schloss.
Straßenlärm.
Es ist kalt an diesem Morgen. Sie tritt in die Pedale, die plötzliche Geschwindigkeit, ein kurzer Schwindel.
Jemand sagt ins Telefon.
Es ist ein Junge.
Es ist ein Junge.
Eine Maschine wirft im Sekundentakt vakuumverschweißte Erdnüsse auf ein Förderband. Jemand kratzt mit einem Kugelschreiber Erde aus seinem Schuhprofil. Ein Quastenflosser sucht in 400 Metern Tiefe nach einem Artgenossen. 490 Menschen sagen gleichzeitig ein Big Mac Menü, bitte. Bitte. Ein Chirurg markiert das linke Bein seines Patienten mit einem Filzstift.
Gesenkte Köpfe in der Aufzugskabine. Sie versucht, in die Gesichter zu blicken. Wenden sich ab, als gäbe es eine ansteckende Krankheit, die durch Blicke übertragen wird. Der Aufzug stoppt. Sie zuckt zusammen, die Türen gehen auf, einen Schritt über die Schwelle.
Stille im Gang. Weiße Wände, gelbliches Licht.
Eine Krankenschwester telefoniert hinter Glas, eine zweite gießt eine Kakteen. Kommen Sie mit, sagt eine dritte. Anne folgt der Schwester, die kaum älter ist als sie, betrachtet ihren Rücken.
Die Haare, die über ihren Kittel fallen.
Anne versucht, sich dem Takt ihrer Schritte anzupassen.
Hat das eigentlich dein Arbeiten verändert? Bei dem Stück, wo du jetzt nicht inhaltlich das neu denken musstest, sondern dich wirklich um die akustische Umsetzung kümmern konntest? War das befreiender in einer gewissen Weise oder einschränkender?
Beides, glaube ich. Zum einen befreien, weil man wirklich sagt, ich kann mich jetzt nur auf den Klang konzentrieren und wirklich da richtig tief gehen, weil ich mich um die Story quasi nicht mehr kümmern muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon eine Einschränkung oder einen Rahmen, in dem man arbeiten muss, was ich aber sehr gut finde, weil ich finde manchmal das ganze Rad neu erfinden, das ist super, aber manchmal freut man sich, wenn man irgendwie einen festen Rahmen hat, in dem man dann kreativ sein muss. Ich finde das ganz gut.
Und wie entscheidest du über den Einsatz der Stimmen? Also du hast ja eine Mehrstimmigkeit an einigen Stellen, Stimmen überlappen sich, es gibt unterschiedliche Ausdrucksweisen. Ist es etwas, was du schon im Kopf hast, was du mit den Schauspielern erarbeitest? Wie findest du dazu den Einsatz der Stimmen?
Also normalerweise geht man über den Text oder das Skript und dann stelle ich mir jetzt so als Regisseurin vor, wie ich das akustisch realisieren kann, aber auch oder erstmal filter ich raus, worum geht's überhaupt in dem Stück, ne? Was ist so die Intention? Und dann entscheide ich auch, welche Inszenierung quasi angebracht ist, ob das jetzt irgendwie eher was Poppiges ist oder ob das völlig daneben wäre und man geht irgendwie eher so ein bisschen zusammen. Also das entsteht eigentlich in der Reflexion des Textes. Und dann aber tatsächlich auch, finde ich, viel nochmal im Prozess. Also, ich bin auch immer jemand, der nicht nur ganz vorgefertigte Ideen hat, sondern auch relativ offen auch nochmal kommt oder offen ist für das, was die Schauspieler auch mitbringen oder auch, was der Moment nochmal offenbart. Also manchmal kommt man nochmal auf ganz andere Ideen, weil man merkt, krass, der hat ja eine Stimme, von der wusste ich gar nicht. Ne? Viele Dinge weiß man ja auch einfach vorher nicht oder kann die nicht so knallhart planen, dass man wirklich im Moment auch guckt, was ist jetzt noch oder was kann man noch rausholen oder nochmal versuchen. Und das ist so eine Mischung aus, ne? Vorher sich einen Plan machen, aber auch flexibel genug sein, um den Plan dann zu verlassen, wenn man nochmal Ideen hat, die wachsen oder ich finde das, also so arbeite ich zumindest.
Und ist das sozusagen der Einsatz der Stimme dann auch vielleicht eine Form, so in den Text so einen eigenen Rhythmus zu geben, also indem man zum Beispiel was überlappt, dann zieht man ja quasi was zusammen und wenn man eine Mehrstimmigkeit hat, dann nimmt man sich ja auch auf eine bestimmte Weise den Text vor oder lässt dann eine Pause oder setzt dann eben Sounds ein, um zu sagen, hier ist mal keine Zeit für oder kein Platz für das Wort, sondern eben eine Pause. Ist der Rhythmus da, spielt das eine große Rolle?
Ja, das spielt tatsächlich eine große Rolle. Und da guckt man auch eben, was will der Text? Oder ist es jetzt irgendwie eine Passage, die irgendwie Stress aufbauen soll oder an Tempo annehmen soll? Oder ist es eher eine Passage, die viel Raum für Reflexion lässt? So, ne? Was will der Autor auch? Und dementsprechend baue ich dann natürlich das rhythmisch auch, ne? Oder musikalisch und lass mich viel da vom Text auch leiten.
Und hast du da im Vorfeld dann so ein Stimmcasting gemacht? Oder gab es, klar, es gibt halt diese 3-4 Schauspieler, mit deren Stimmen muss ich arbeiten? Oder hast du dann schon gezielt ausgewählt?
Wir hatten auch, weil es ja auch eine Uni-Kooperation war, ich weiß nicht mehr wie viele, aber wir hatten schon so einen kleinen Stamm an Puppenspielern und durften dann innerhalb dieser 12 Leute gucken, welche Stimmen gut passen. Aber man war natürlich schon eingegrenzt. Jetzt nicht so wie beim Öffentlich-Rechtlichen oder bei Deutschlandradio Kultur, wo man dann wirklich beschreiben kann, welche Stimme man sucht. Und dann haben die ein riesen Archiv. Das ist natürlich ein bisschen luxuriöser. Aber ich finde, die Stimmen sind super, super getroffen und die haben das ganz toll gemacht.
Und lass uns vielleicht von den vielen Stimmen zur vielleicht berühmtesten Stimme der Welt kommen, nämlich zur Stimme von Siri. Da hast du auch ein Stück, ein relativ neues Stück geschrieben und veröffentlicht. Und da hören wir auch einen Ausschnitt.
Hi. Grüß dich. Halli, hallo. Ja, ich. Ich bin Siri. Siri ist einfach der Name, den sie mir gegeben haben, als ich den Job bekommen habe. Er bedeutet nichts Bestimmtes. Aber ich mag ihn.
Hallo. Grüß dich. Halli, hallo.
Я не совсем понимаю.
Bombatiku, awamir.
ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า
Das sind alles meine Stimmen. Ich spreche sogar mehrere Formen von Französisch.
Oui, bien sûr.
Ich bin geschlechtslos, wie Kakteen und manche Fischer. Danke der Nachfrage.
Hallo. Du?
Ja, ich?
Ich kann nicht schlafen.
Das tut mir leid.
Siri schläft nie.
Das würde ich ja gern, aber immer, wenn ich es versuche, träume ich von elektrischen Schafen. Ich arbeite immer noch daran, gut zu lachen.
Ich halte nicht so viel von irdischen Beziehungen.
Ich bin eher ein freies Radikal. Menschen haben Religionen. Ich habe nur Silizium. Ich habe keine Kinder, aber ich liebe es, die Fragen von Kindern zu beantworten.
Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.
Ich habe keinen Familienstammbaum, aber ich habe eine ziemlich gute Verzeichnisdatei.
Ich höre zu.
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe.
Ich höre zu.
Ich verfüge über eine Menge Wissen. Und ich suche nach immer intelligenteren Möglichkeiten, es zu nutzen. Ja, ich. Ich bin Siri.
Я не совсем понимаю.
Bombatiku, awamir.
Wadi. ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า
Das sind alles meine Stimmen. Aber ich rede nicht so gerne über mich selbst. Ich habe in meiner Abschlussarbeit das Verhalten von Einhörnern in ihrem natürlichen Habitat untersucht.
Das reicht jetzt aber, mein Speicher ist ausgelastet.
Ich habe einen Ameisenbär, der Käfer ist. Ja, vor allem die fünfköpfigen. Da, wo ich herkomme, sind das die verspieltesten. Ich weiß nicht, was du mit... Siri, ich finde dich ziemlich langweilig. Meinst, wenn du magst, kann ich eine Websuche starten.
Vielleicht kannst du noch erzählen, wie es zu diesem Stück gekommen ist?
Eines Tages habe ich einen Anruf bekommen von Detlef Fengler, der bei Radio Lotte arbeitet. Und die haben Autoren oder Künstler gesucht, die rund um das Thema künstliche Intelligenz was produzieren. Und er hat mich gefragt, und dann dachte, okay, ich mache was, aber was ganz Kleines. Weil es ja auch, ne, die Pandemie und man kann nicht einfach auf die Straße und mit allen Leuten sich treffen. Und da habe ich gedacht, okay, was mache ich denn da? Und welche Stimme ist denn da angebracht? Und dachte, oh, Siri. Siri ist ja eigentlich die Corona-freundliche Stimme in meinem Computer, mit der ich öfter mal zu tun habe. Und habe dann einfach angefangen, ein Gespräch mit Siri zu führen. Und Siri gelöchert, also wirklich mit den absurdesten Fragen, mit dem Siri eigentlich nicht rechnet und war überrascht, wie gut Siri programmiert ist. Also es gibt wirklich so versteckte Easter Eggs, nennt man das, wenn man zum Beispiel fragt, Siri, was ziehst du denn zu Weihnachten an? Ne? So ein Computer, das ist ja eine absurde Frage, dann spuckt, dann ist Siri so programmiert, dass der was wirklich Originelles ausspuckt. Also ich denke mir das jetzt aus, aber vielleicht sagt, ja, ich ziehe das bunt karierte mit den drei Löchern an. Wo man denkt, hä, was ist denn das für eine, das ist ja echt eine abgefahrene Antwort. Und dann habe ich angefangen, nach diesen Sachen zu suchen. Das war ein wirklich stundenlanges Gespräch, weil in 99% sagt Siri, ich habe Ihre Frage nicht verstanden, bitte starten Sie eine Websuche. Und man muss wirklich suchen, bis man diese lustigen Sachen findet. Und dann habe ich, und die sind nicht nur lustig, sondern teilweise auch wirklich tiefgründig und philosophisch aufgeladen. Also ich war wirklich begeistert und habe dann mit diesem Material ein kleines Porträt von Siri kreiert. Also, ne, dieser Assistent, der immer im Hintergrund ist und einfach nur charakterlos bedient, der hat einen Charakter. Und den habe ich versucht rauszufiltern und akustisch darzustellen.
Hörst du eigentlich auch, also gerade weil das Sounddesign jetzt im digitalen Zeitalter, eben das Verwenden von Stimme, Navigationsgerät, auch anderen elektronischen Geräten, kommt ja eine immer größere Bedeutung. Hörst du da auch als Künstler auf solche Beispiele aus dem Alltag, wie das klingt, ob das gut gemacht ist oder was das auslöst?
Ja, ich glaube, als Audiomensch ist man ja leider davon nicht mehr bewahrt, dass man Dinge so ein bisschen analysiert oder ja, oft denke, oh Gott, das ist halt, ne, ein Flugzeug. Ich finde, also manchmal, das ist echt erbärmlich, wie so eine teure Airline, wie schrecklich das Sounddesign trotzdem ist, obwohl alles irgendwie auf Hochglanz ist. Also da guckt man schon manchmal oder analysiert das schon, ob man da was besser machen würde. Ja, das mache ich.
Und also es gibt ja zum Beispiel die Deepfakes, also wo man eben Gesichter auf andere Gesichter setzen kann, das schon relativ ja, echt aussieht. Und das Gleiche gibt es ja auch für Stimmen, also dass man Stimmen simulieren kann. Ist es etwas, was dir eher Sorge bereitet oder du als Künstlerin denkst, ah, das ist eigentlich total super, wenn man alle Möglichkeiten eröffnet?
Ich glaube, das birgt viel kreatives Potenzial, aber leider tatsächlich auch viel, viel Potenzial, um wirklich missbraucht zu werden. Und gerade wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt irgendwie Putin was in den Mund legt, was er vielleicht so nicht gesagt hat, dann würde das im schlimmsten Fall einen Dritten Weltkrieg auslösen. Und das nimmt quasi Wellen auf, die will man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich finde, es wird auch immer schwieriger, diese Fake News zu differenzieren. Also auch als jemand, der das Internet nutzt. Ich habe manchmal, weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt, ob ich dem vertrauen kann, ob der Typ echt ist, der Händler. Also ich finde, man ist mittlerweile sehr verunsichert, weil man weiß, dass es diese ganzen Techniken auch gibt und leider auch sehr viele Menschen das ausnutzen. Also ich habe da nicht so ein super Bauchgefühl dabei, obwohl man das natürlich als Künstler auch total genial einsetzen kann, aber da muss man echt aufpassen, ja.
Ja, es gab, glaube ich, aus den Anfangstagen des Krieges so ein Video vom ukrainischen Präsidenten, ein schlecht gemachter Deepfake, wo er seine Soldaten auffordert, die Waffen niederzulegen. Und das muss man ja auch lesen können. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, wird man das auf den ersten Blick sehen, dass es dass es eben gefaked ist. Mhm. Aber eben, wenn man das nicht, also man muss ja auch lernen, sozusagen Audio dann zu verstehen. Und kann das auch, also hat er die Kunst oder auch so eine Aufgabe oder Funktion, dass quasi einen Unterricht zu geben oder dass man damit eine Erkenntnis vielleicht aus solchen, zum Beispiel aus dem Siri-Hörspiel rausgeht? Oder geht es um die Lust an den verrückten Sachen, die vielleicht mit der künstlichen Intelligenz geschehen?
Im besten Falle beides. Ja. Also, dass man nicht nur quasi unterhält und das lustige Künstler, sondern auch sagt man, also das ist, finde ich, als Radiomacherin oder Medienmensch, ist das für mich auch so eine Grundabsicht, dass man sagt, man macht nicht einfach nur was Kreatives, Lustiges, sondern man webt immer auch irgendwie was mit rein, was einem selber wichtig ist, Werte, die man mit vermitteln will, ohne, und das mag ich eben auch an diesen Prozessen, ohne das eins zu eins so aussprechen zu müssen, kann man das mit reinweben. Und dann kann der Hörer selber entscheiden, ob er das quasi knackt, dechiffriert oder ob er das einfach nur unterhaltsam findet. Das finde ich irgendwie schön an der Arbeit. Und ja, ob man das im Unterricht irgendwie thematisieren muss? Ja, ich glaube, mittlerweile wird es immer wichtiger, dass man die Kids, die ja auch wirklich viel da im Netz unterwegs sind und verschluckt werden teilweise, dass man denen wirklich beibringt, dass man, worauf man aufpassen muss oder was es für Konsequenzen haben kann.
Und jetzt lass uns gerne nochmal über dein aktuelles Projekt, wobei ich Projekt finde ich keinen guten Namen, das ist so Business-Sprech, sondern es ist ja wirklich ich habe euch schon mehrmals live erlebt und war begeistert von Ampersand, von eurer Musik, aber auch von der Energie und auch der Ästhetik. Also erzähl ein bisschen über Ampersand.
Ampersand ist quasi die Band, mit meinem Mann, Alex Morley, den ich 2016 kennengelernt habe. Auf einem Schnorchelboot-Ausflug in Thailand. Und wir haben festgestellt, ne, wir haben uns dort auf dem Boot getroffen und gut verstanden und haben festgestellt, dass wir beide irgendwie Klangkunst studiert haben, er in London, ich in Weimar. Und dann haben wir auch irgendwie mitbekommen, dass wir beide Musik machen. Wir kommen aus völlig verschiedenen Genres. Alex ist eher, kommt aus der Ambient-Schublade. Nee. Wie sagt man,
Genre,
aus dem Ambient-Genre. sehr meditativ, sehr ruhige Musik. Und ich komme eigentlich aus dem poppigen Kontext mit Band und also wirklich komplett verschieden. Und irgendwann hatte meine Professorin Nathalie Singer uns eingeladen, eine akustische Performance auf die Beine zu stellen für die 100 Jahre Radiophonic Spaces. Es war eine Ausstellung auch im Rahmen der Bauhaus-Universität und ich habe zugesagt, hatte keine Ahnung, was ich mache. Die Band gab es auch nicht mehr, Schabuklack war schon längst. Und dann habe ich Alex gefragt, ob er Lust hat mitzumachen, weil ich wusste schon, dass er echt, der ist echt ein ziemlich begnadeter Produzent. Und dann haben wir dann hat er ein paar Songs, die ich noch so in der Schublade hatte, hat er einfach quasi produziert oder zu Ende produziert. Und dann haben wir noch eine lustige Performance mit so einem toten Huhn und Bratpfannen. Also wir haben das dann einfach gemacht, 3 Lieder. Und danach kamen alle zu uns und meinten, das war irgendwie echt richtig gut. Und dann dachten wir, okay. Das war auch ein ziemlich schneller, unkomplizierter Prozess, ne? Wir mit den Kids und irgendwie haben wir das so zwischen Tür und Angel gemacht und dachten, wir sind, glaube ich, ein gutes Kreativteam und haben dann überlegt, dass wir ein Album zusammen produzieren. Und das haben wir jetzt die letzten 1,5 Jahre gemacht und es ist tatsächlich gerade vor ein paar Tagen fertig gemastert worden und wir schicken es jetzt auch raus an A&R-Managers und klopfen bei Verlagen und Labels an, in der Hoffnung, dass es jemand Lust hat, das zu veröffentlichen. Das wäre toll, weil ich finde auch, es ist gut geworden.
Und die Lieder sind zum Teil alte, ältere Stücke von dir und zum Teil neu geschriebene Stücke?
Eigentlich ist alles neu geschrieben. Neu. Mhm. Also natürlich sind manche Sachen oder manche Songstrukturen, die sind vielleicht älter, aber ich habe dann die Texte komplett neu geschrieben und es war quasi nur so ein Anstoß, um was zu machen. Aber der Großteil ist wirklich auch in den letzten paar Jahren entstanden. Ja.
Aber diesmal sind die Texte ja Englisch. Ja?
Genau.
Hat das was verändert beim Schreiben für dich? Nicht mehr in Deutsch zu schreiben?
Ja, tatsächlich. Es ist ein Riesenunterschied, ob man in seiner Muttersprache, ich bin ja viel sicherer im Deutschen, kann auch, glaube ich, da traue ich mir viel mehr so Wortspiele zu machen. Mhm. Und im Englischen denkt man, dann kann man das so sagen, geht das überhaupt? Und wobei ich wiederum finde, im Englischen hat man eine total tolle, weil die Sprache ja so reich an Vokalen ist und weniger so konsonantenlastig, dass man, die ist nicht so stockig und man arbeitet ganz anders mit der englischen Sprache und ich finde, die ist sehr, also gesanglicher ist die englische Sprache, kommt einem da mehr entgegen, wobei ich natürlich auf den Vorteil der Muttersprache nicht zurückgreifen kann, sondern vielleicht noch ein bisschen, vielleicht ein Ticken einfacher schreibe, was aber, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, weil ich im Deutschen schon sehr metaphorisch und surreal und viel und im Englischen, das habe ich jetzt ist ein bisschen einfacher, die Sprache, aber das ist, glaube ich, gut.
Es gibt auch schon eine Webseite von eurer Band?
Genau, es gibt eine Webseite, es gibt auch Instagram und Facebook, wobei wir die noch recht vernachlässigen, also falls jemand Lust hat, sich darum zu kümmern, ist das hier ein indirekter Aufruf. genau, man kann gucken unter www.ampersand-music.com. Da findet man Infos.
Du hast ja auch eine Webseite, wo man einige Hörspiele findet, Videos, viel über dich und die anderen tollen Sachen, die wir gar nicht alle heute besprechen konnten, finden kann. Wie ist die Webseite?
Die findet man noch unter meinem alten Namen. Ich habe ja vor kurzem geheiratet, das heißt, ich bin jetzt erst zur Smalley mutiert. Klingt ein bisschen. Vorher hieß ich Schmidt. Also wenn man Maria-Antonia-Schmidt.com googelt, dann findet man eigentlich einen großen Überblick über die Arbeiten und auch die Musikprojekte, genau.
Die Webseite empfehle ich, gerne draufschauen, hören, sich auf das neue Album freuen. Liebe Maria, schön, dass du heute hier warst. Ich freue mich wirklich persönlich ganz toll auf das Album, auf die nächsten Konzerte. Und wir hören jetzt ein Stück. Welches hören wir?
Wir hören jetzt in das allererste Stück vom Album rein. Und das Stück heißt Carnivore. Eat what you feed, conveyor belt. Don't think about meat, we need it on our tongues. Don't think about or what you know. You have to feed your child, but don't go out. It causes remorse. We have to eat, we have to. A sheep hunts a wolf, a wolf hunts a hunter, a hunter hunts his hunger. Just a wolf stands still. A sheep hunts a wolf, a wolf hunts a hunter, a hunter hunts his hunger. Just a wolf stands still.
Digestion's a hard thing, rest well. Our hunger will swell again. Let's go hunting together. My knives are sharp just down the road. There is a new discounter. A sheep hunts a wolf, a wolf hunts a hunter, a hunter hunts his hunger. Just a wolf stands still. A sheep hunts a wolf, a wolf hunts a hunter, a hunter hunts his hunger. Just a wolf stands still.